Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und die Tragödie dieser Oper nimmt ihren Lauf. An deren Ende stehen die siegreichen Spanier vor vielen getöteten Azteken. Auch Montezuma wird sterben. Doch ihr müsst wissen, das Besondere an dieser Oper Montezuma ist, dass König Friedrich den Text, das Libretto dazu geschrieben hat. Er und seine Schwester, das nächste Bild, sind sehr musikinteressiert und musikbegeistert. Und vor der Premiere diskutieren, wie ihr hier seht, sie ganz oft über diese Oper. Und auch ganz Berlin fiebert dieser Premiere entgegen. Nächstes Mal. Hier seht ihr Johann. Dort. Johann ist der Ankleider des Hofsängers Paulino. Und das ist für ihn eine ganz große Ehre. Denn eigentlich ist er nur Lehrling in einer Posamentierwerkstatt. Das ist eine Textilwerkstatt, die ganz viele Gold- und Silberverzierungen an Stoffen aller Art anbringt. Tja, und Paulino hat plötzlich Johann bei sich vor der Tür in Berlin angetroffen. Denn Johanns Werkstatt hat das Kostüm von Paulino für diese Oper angefertigt. Und Paulino hat dort mitgearbeitet. Und er durfte sogar das Kostüm nach Berlin transportieren. Und da stand er plötzlich vor dem berühmten Opernsänger und war ganz nervös. Doch Paulino engagierte ihn tatsächlich als seinen Ankleider. Und er nennt ihn sogar Gianni. Johann ist inzwischen bei Paulino in Berlin. Johann stellt sich an die Salontür und lauscht. Er staunt über Paulinos hohe, durchdringende und vor allem laute Stimme. Immer wieder übt er dieselbe Stelle, eine schnelle Tonfolge mit vielen Notensprüngen. Den Text versteht Johann nicht. Er bemerkt verwundert, dass Paulino niemals Luft holen muss. Wie schaffte er das? Das war doch nicht möglich. Plötzlich beendet Paulino die Tonfolge sehr leise. Auf dem letzten Ton steigert er sich langsam bis zu einem so lauten Klang, dass sich Johann an eine Trompete im Hof des Waisenhauses erinnert fühlt. Jetzt müsste Paulino doch vor Atemnot umfallen. Doch nichts dergleichen geschieht. Basta così, facciamo una pausa. Wo bleibt der gute Gianni? Ah, la mia parrucca. Singend öffnet Paulino die Tür. Johann erkennt die Worte der Tonfolge wieder. Ehrfürchtig geht er einige Schritte zurück und sieht an Paulino hoch, der ihn um einen Kopf überragt. Paulino ist schlank und hat erstaunlich lange Arme und Beine. Johann bewundert seine stilvolle Kleidung. Paulino strahlt und breitet seine Arme aus. Ciao, ciao, Gianni. Ich sehe, du hast dem scheußlichen Winterwetter getrotzt und die Perücke hierher gebracht. Damals zu der Zeit war genauso schlechtes Wetter wie hier heute in Leipzig. Bravo, die Perücke sieht wundervoll aus, wundervoll und fremd, wie das ferne Land Mexiko, in dem ich, der General, der kaiserliche General Pilpatue, lebe, um Kaiser Montezuma zu dienen. Johann ist jedoch auch aufgefallen, dass Paulino immer wieder gebückt die Treppe hinaufsteigt. Dabei sieht er blass aus. Aber er hat sich noch nie getraut, Paulino darauf anzusprechen. Nun springen wir in der Zeit in die Gegenwart. Da gibt es ja natürlich noch Emma und Leonie und die, wie ihr wisst, reisen ja in meinem dritten Buch wieder in die Vergangenheit. Was machen die beiden unzertrennlichen Freundinnen? Es ist das erste Mal, dass Emma alleine zu Madame R. geht. Sie ist angespannt. Madame R. öffnet die Haustür. Hallo ist alles, was Emma über die Lippen kommt. Sie ist auf einmal aufgeregt. Kommst du direkt von der Schule? Madame R. schaut auf ihre Uhr. Ja, Emma gibt sich einen Ruck. Aber Leonie kommt nicht später. Genau weiß ich es nicht. Zumindest glaube ich das nicht. Aha. Na dann, komm, wir machen uns einen Tee und für den ersten Hunger nach der Schule findet sich bestimmt etwas in meiner Küche. Die beiden machen es sich gemütlich in der Küche. Emma senkt kurz ihren Kopf und streicht sich dabei über die Stirn. Ich bin sauer auf Leonie, enttäuscht von ihr. Gemeine Bemerkungen über meine Gefühle, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Über alles konnten wir reden, vertraulich eben, doch das ist wie eine Seifenblase zerplatzt. Ich weiß nicht weiter. Darf ich fragen, worum es zwischen euch beiden geht? Es geht um Johann. Mir geht Johann nicht aus dem Kopf, besser aus dem Herz. Ich habe mich in ihn verliebt. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Ich weiß, das klingt absurd, aber so ist es. Leonie weiß alles darüber. Das hätte ich mal lieber lassen sollen. Die nimmt mich nicht mehr ernst, macht sich über mich lustig. Sie sagte mir ins Gesicht, dass ich mir die Liebe zu Johann abschminken soll. Ich verstehe nun, warum du alleine hier bist. Ich will ganz offen zu dir sein, Madame R. Es muss etwas passieren. Ich möchte zu Johann zurück. Wirst du mir dabei helfen? Madame R. steht auf und geht in die Bibliothek. Sie kommt mit einer Spieluhr in der Hand zurück und stellt sie vor Emma auf den Küchentisch. Der untere Teil der Spieluhr erinnert Emma an eine goldene Dose, die auf drei kleinen Füßen steht. Oben auf dem Deckel sitzt vor den Resten eines Säulentempels auf einer Bank ein Paar. Figuren und Szenerie sind filigran aus Gold geformt. Nachdem Madame R. die Spieluhr aufgezogen hat, fängt die Szenerie sofort an, sich zu drehen. Und Emma hört eine einfache, fröhliche Melodie. In ihren Gedanken ist es plötzlich Johann, der mit ihr vor dem romantischen Säulentempel sitzt und ihr seine große Zuneigung offenbart. Auf einmal wird Emma jedoch bewusst, dass sie die Melodie der Spieluhr kaum mehr hören kann. Stattdessen entklingt ein Chor aus der Ferne. Noch dreht sich die Spieluhr vor ihren Augen, doch der Kavalier scheint tatsächlich seine Arme zu bewegen. Merkwürdig. Der Chorgesang wird lauter, der Kavalier größer. Er entpuppt sich als Dirigent, der vor einem Chor, vor ihrem Chor steht. Der Gesang umhüllt sie. Auch Madame R. und Leonie reisen bald danach in die Vergangenheit. Doch nicht durch den Zauber der Spieluhr, sondern durch esoterische, alte Spiegel, die bei Madame R. im Vorgarten hängen.
Ah, oh, aua. Gott, diese blöde Haube. Und das Kleid ist auch viel zu groß, wie das alles juckt. Oh. Ich würde sie mir am liebsten vom Kopf reißen, aber... Oh Gott, oh Gott. Sind das Läuse, die auf meinem Kopf herumkrabbeln? Oh nee, bitte nicht. Oh, ist das, wie albern ich aussehe, Mann. Ich kann kaum atmen, so fest sitzt diese eingeschnürte Bluse. Aber gut, was soll's. Ich muss mich jetzt hier zusammenreißen. Ich bin nämlich die Kammerzofe von Madame R., die hier und jetzt Gräfin Aurelia von Rathen heißt. Ja, und ich heiße nun nicht mehr Leonie, sondern Zofe Eleonore. Madame R. ist die Hofdame von Prinzessin Amalie. Sie ist die Schwester des Königs, Friedrich II. Unfassbar, ich bin dem König begegnet, live. Und er ist, oh Gott, er ist so klein, er reicht mir gerade mal bis zur Schulter. Aber welche Pracht er ausstrahlt, das ist durch und durch königlich. Also um das mal zu erleben, na, da hält man es in diesem Fummel schon aus. Ach so, Gut, okay, also was ihr vielleicht noch wissen solltet, ich habe mich fürchterlich mit meiner Freundin Emma gestritten. Und sie ist zunächst allein zu Johann ins 18. Jahrhundert gereist. Und ich musste ihr einfach hinterher. Ich meine, Johann hätte ja auch total genervt sein können, dass sie wieder auftaucht. Oder er hätte eine neue haben können, nur mal so zum Beispiel. Aber jedenfalls habe ich sie gesehen. bei der Probe der Oper Montezuma an der Königlichen Hofoper. Sie singt dort im Chor mit. Ich konnte es vom Zuschauerraum konnte ich das erkennen. Aber wie streng der König während der Probe mit manchen Beteiligten umging. Der eine Sänger schien für ihn Luft zu sein. So unzufrieden war er mit ihm. Das fand ich total ungerechtfertigt und überhaupt nicht nett. Er hat ihn zur Schnecke gemacht und seine Favoriten in den Himmel gehoben. Er ist dem Komponisten ist er autoritär ins Wort gefallen, hat sich in alles eingemischt. Ich weiß wirklich nicht, ob ich so jemanden huldigen würde. Aber bevor ich mich auf die Suche nach Emma gemacht habe, ja, dann musste ich ja diesen ganzen Etikettenblödsinn lernen. Also sonst fällt es ja sofort auf, dass ich eigentlich aus dem 21. Jahrhundert bin. Oh, das ist gar nicht so einfach. Ich muss jeden siezen, aber niemals direkt. Ich sage also nicht Sie, sondern wünschen Madame noch etwas Konfekt? Wie gestelzt, oder? Und ich darf einen Satz nie mit Ich beginnen. Man stellt sich selbst nämlich nie in den Vordergrund. Und gegenüber gesellschaftlich höher stehenden Personen halte ich mich erstens mindestens 5 Schritte zurück. Zweitens gehe ich nur hinterher, niemals voraus. Und drittens spreche ich sie niemals als Erste an. Das ist so schwierig. Und viertens, wenn ich dann angesprochen werde, signalisiere ich meine Bereitschaft zur Entgegennahme, indem ich meinen Oberkörper leicht nach vorne beuge, die rechte Hand sanft auf die Brust lege, aber nur fast, die linke nach hinten ausführe. Ja, ich glaube ungefähr so vielleicht. Also ihr könnt das ja zu Hause mal ausprobieren, dann wisst ihr jedenfalls, wie doof das ist, ja. Aber ich bin wirklich Johann begegnet. Nach der Probe zu Montezuma an der Hofoper. Und er hat Emma auch gesehen, aber so wirklich viel darüber sagen wollte er nicht. Das ist irgendwie seltsam, warum er so verschlossen ist. Aber er macht sich auch ungeheure Sorgen um Paulinos Gesundheit. Die Heilung einer Operation, der er sich vor nicht allzu langer Zeit unterziehen musste, die schreitet schlecht voran. Die Wunde, die ist hier am Bauch und die scheint ihm wahnsinnige Schmerzen zu bereiten. Aber er nimmt eine Arznei, die den Namen Stein der Unsterblichkeit trägt. Und Paulino glaubt, dass diese Arznei ihn über die Premiere retten wird. Aber Johann, der ist sich da überhaupt nicht sicher. Ich werde jetzt mal die Gräfin Aurelia fragen und dann... Ja, dann mache ich mich weiter auf die Suche nach Emma. Ich muss mich beeilen.
Also, Leonie muss sich ganz oft beeilen. Die ist nämlich als Zofe von der Gräfin Aurelia von Rathen ganz schön im Stress. Und vor allem nämlich vor der großen Opernpremiere. Da wirft sich nämlich jeder, der in die Oper geht, in Schale. Man macht Hof. Und hier könnt ihr sehen, auf dem nächsten Bild... Da ist Madame R., oder besser gesagt Gräfin Aurelia. Hinten seht ihr Leonie. Da ist sie dabei, ihre Garderobe schön zu machen. Und Leonie muss diesen ganzen Reifrock heranschleppen und noch Unterröcke drüber drapieren. Und dann wird sie geschminkt mit ewig vielen Puderschichten und fährt die Augenbrauen nach und schminkt den Mund und Rouge und so weiter. Und dann kommt noch der Friseur und der Friseur, er macht erstmal ganz viel Puder auf die Haare. Und dabei, ihr seht diese Tüte, die Madame R. da in der Hand hält, die hält sie vor ihr geschminktes Gesicht, dass das Puder dann auch nicht auf das Gesicht geht. Und es dauert mindestens 2 Stunden, bis die beiden fertig sind. Aber dann strömen alle zur Königlichen Hofoper. Ganz Berlin ist unterwegs. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die Hofoper in Berlin tatsächlich aussah. Das ist eine Zeichnung, die damals in dem 18. Jahrhundert angefertigt wurde. Also, das ist ein Längsschnitt, als ob jemand einmal durch die Oper durchgeschnitten hätte. Hier hinten ist die Bühne und der Backstage-Bereich. Da sind die Zuschauer und die ganzen Ränge. Und hier ist der sogenannte Apollo-Saal. Das ist ein Festsaal, zu dem man nach den Aufführungen dann geht. Und stellt euch vor, Madame R., hat Leonie eine Karte besorgt für die Opernpremiere. Und Leonie sitzt ganz da oben, ich komme da kaum mit meinem Finger hin, im 3. Rang und kann von dort oben die Oper verfolgen. Ist das nicht toll?
Der Geräuschpegel, der ist erstaunlich. Das gleicht eher einem Jahrmarkt als dem geordneten Ankommen vor einer Opernpremiere. Naja, nur mit dem Unterschied, dass die Menschen wunderschön gekleidet sind und sich sehr förmlich bewegen. Der Kopf- und Kleiderschmuck der Damen, der glänzt im Kerzenlicht und viele, die bewegen dezent ihre Fächer. In der Loge neben dem Parkett ist für die in- und ausländischen Gesandte bestimmt. Und der erste Rang ist für die Hofgesellschaft. Und in der geräumigen Mittelloge, und jetzt stellt euch das mal bitte vor, ihr seid in der Oper und ihr sitzt an Öfen, ja, mit Öfen, der ist für die Mutter des Königs und die Königin bestimmt. Der zweite Rang für Minister und in- und ausländische Gesandte. Und an der Decke, da hängen Kronleuchter mit unzähligen brennenden Kerzen. Und alle Leuchter, die hängen erstaunlich tief. Und in den Logen sind goldene Kerzenleuchter an den Wänden und an den Brüstungen angebracht. Und trotzdem wirkt irgendwie die ganze Beleuchtung eher schwach, fast schon düster. Und links und rechts vor dem Hauptvorhang steht jeweils ein bewaffneter Soldat, der sein Gegenüber mit stolzem und unbeweglichem Gesichtsausdruck ansieht. Und dann der Orchestergraben. Cembalos, an einem dort sitzt der Komponist und Konzertmeister Karl Heinrich Graun, der von dort auch die jeweiligen Einsätze gibt. Dann gibt es 16 Violinen und Bratschen, 5 Cellos, 2 Kontrabässe, 12 Holzbläser, darunter Violinen, ist doch falsch, das sind doch Flöten, die Violine ist doch kein Holzblasinstrument. Gott, ich muss noch so viel lernen. Also Flöten, Oboen und Fagotte. Dann noch eine Harfe und Waldhörner. Aber es ist, ihr habt es ja gehört, was die alle machen. Es ist so, so stickig. Aber ich glaube, es beginnt. Wir müssen leise sein. Nix.
Jetzt hören wir nicht die ganze Premiere, aber wir hören die zweite Arie von Paulino. Eine ganz wichtige Arie. Ja, die geht natürlich noch länger, aber wir wollen euch ja noch ein bisschen weiter von der Geschichte erzählen. Nach Paulinos Zeiten, zweitem Auftritt, setzen seine Schmerzen wieder ein. Er geht in die Garderobe und da wartet Johann schon auf ihn. Er hat eine Medizin, die er von Madame R., sprich Gräfin Aurelia, bekommen hat. Und er will sie ihm geben. Kaum hat Paulino die Garderobe erreicht, setzt er sich vorsichtig auf den Stuhl vor dem Schminktisch. Kritisch sieht er in den Spiegel. Nachpudern müssen wir jetzt nicht. Basta così. Wo ist die Bottiglia mit dem Stein der Unsterblichkeit, Gianni? Die Schmerzen setzen wieder ein. Um meine Wunde fürchte ich. Paulino klingt angespannt. So komm an meine Seite, Gianni. Vieni da me. Da bin ich schon, Paulino. Was willst du mit dem Stein der Unsterblichkeit? Fragt Johann skeptisch. Hier habe ich das neue Schmerzmittel, das dir der königliche Leibarzt heute Morgen verschrieben hat. Sei gedankt für deine Fürsorglichkeit, mio caro Gianni. Dieses Schmerzmittel habe ich noch nie zu mir genommen. Woher soll ich wissen, dass, ob es nun wirkt? Jetzt kann ich mich auf keine Ungewissheiten einlassen. E la prima. Es ist die Premiere. Johann stellt sich neben den Schminktisch und sieht Paulino eindringlich an. Darf ich dir eine Frage stellen, Paulino? Was ist der Stein der Unsterblichkeit nun wirklich? Überwindet sich Johann zu fragen. Ach, es ist ein Medikament wie jedes andere auch. Paulino betrachtet dabei seine Hände. Warum sagte die Gräfin dir dann, dass eine Abhängigkeit vom Stein der Unsterblichkeit deine Schaffenskraft zerstöre? Johanns Herz klopft vor Aufregung. Oh, mio caro Gianni. Paulino lacht kurz auf. Wenn du dich erinnerst, haben die Gräfin und ich uns über die Unsterblichkeit im Allgemeinen ausgetauscht. Fiel das Wort La Parola Stein der Unsterblichkeit jemals zwischen ihr und mir? Nein, das Wort kam keinem von euch über die Lippen. Doch verzeih, Paulino, trotzdem hatte ich den Eindruck, ja, ich war mir ganz sicher, dass ihr nur darüber spracht. Nimm es als Eindruck, mehr ist es nicht mein. Das ist mir unmöglich, Paulino. Hörte ich doch die Worte der Gräfin in meinen Ohren, dass deine Abhängigkeit vom Stein der Unsterblichkeit dich müde und erschöpft zurücklassen würde. Wer sollte so eine Arznei zu sich nehmen? Niemand. Wer sollte gegen deine Hartnäckigkeit ankommen? Niemand? Nessuno, oh no, ragazzo mio. Dem ist nicht so. Johann zuckt zusammen. Jetzt war er zu weit gegangen. Er hatte Paulino gegen sich aufgebracht. Völlig unterschätzt habe ich nicht nur deine Persistenz, sondern auch deine Auffassungsgabe, mio caro Gianni. Paulino steht auf und sieht Johann mit schmalen Augen an. Ihre Gesichter berühren sich fast. Johann hält den Atem an. Wie bedrohlich sahen Paulinos dunkel nachgezogene Augenbrauen jetzt aus. Er musste Paulinos Blick standhalten. Es kostete ihm seine ganze Kraft. Wer kommt gegen deine Persistenz an? Sorgen mache ich mir, das ist alles. Das meinst du wirklich? So wahr ich hier vor dir stehe. Naturalmente, lo so. Es wäre nicht nötig gewesen, dich das zu fragen. Paulino tritt einen Schritt zurück. Johann bemerkt, dass Paulino ein wenig in sich zusammensackt. Nun hinterlassen wir euch viele Fragen. Wird Paulino die Premiere weitersingen können?
Warum weicht mir Johann aus, wenn ich ihn nach Emma frage?
Was ist dieser Stein der Unsterblichkeit wirklich? Warum hat Paulino so eine hohe Stimme wie die einer Frau?
Wie lange werden wir uns noch streiten, Emma?
Und was wird aus der Liebe zwischen Johann und Emma?
Und warum wandert Madame R. zwischen den Zeiten, dem barocken Zeitalter und heute?
Lest das Buch.
Dann erfahrt ihr's.
Wir garantieren euch ein spannendes Leseabenteuer. Vielen Dank.
So, dann ein ganz, ganz herzliches Willkommen vom Moses Verlag. Mein Name ist Friederike Wese und ich habe die große Freude, euch und Ihnen jetzt eine ganz tolle Veranstaltung anzukündigen, nämlich eine Rätselveranstaltung zu den Red Stories. Das ist, sind Rätselgeschichten. Mehr dazu erfahrt ihr dann gleich, wie das geht. Neben mir steht die Corinna Harder, die hat diese Geschichten sich ausgedacht und geschrieben. Und da hinten am Tisch seht ihr den Helmut Kollers, der hat die Zeichnung dazu gemacht. Und das Tolle, deswegen bin ich selber schon ganz gespannt und aufgeregt, wie das gleich wird, das Tolle ist, dass er jetzt hier live zu eurem Rätseln sozusagen zeichnet. Ihr seht dann, was er malt, seht ihr oben an der Wand. Könnt immer gucken, was er da so macht, was er da so zeichnet. Ja, dann wünsche ich ganz viel Spaß und ratet schön eifrig mit.
Prima, danke. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin Corinna Harder und wir spielen jetzt eine Runde Black Stories Junior und zwar Red Stories. Das ist direkt mal ein englischer Begriff, Red Stories. Vielleicht hat der eine oder andere schon Englisch von euch in der Schule. Wer weiß, was Red heißt? Wie übersetzt man Red ins Deutsche?
Rot.
Rot. Und wenn ich sage, ich spiele jetzt mit euch rote Geschichten, ich lese euch gleich rote Geschichten vor. Was ist das für ein Thema? Um welche Art von Geschichten könnte es da gehen? Was glaubst du?
Kriminalgeschichten?
Das stimmt. Krimis, Kriminalgeschichten. Wie kommst du darauf, dass es Kriminalgeschichten sein könnten?
Weil ich das Spiel habe.
Das ist doch jetzt erst erschienen. Das ist doch...
Ich habe Black Stories.
Die Erwachsenengeschichten. Okay. Aber dann kannst du gleich mitraten. Wer von euch kennt denn Black Stories? Die großen... Wer kennt Black Stories Junior? Da gibt es ja schon ganz viele Farben. Okay. Aber dann seid ihr ja schon informiert, dann muss ich gar nicht so viel erklären. Also, Black Stories, ein Kartenspiel. In jeder Schachtel sind immer 50 Karten. Und jede Karte hat eine Vorder- und eine Rückseite.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.